Ja, also zunächst einmal möchte ich sagen, dass wir herzliche Grüße mitgebracht haben aus Rostock von unserer Gemeinde. Und ich sage zu Recht wir, weil ich feststelle, wir sind heute drei Rostocker mit Christina zusammen. Herzliche Grüße also von Gemeinde an Gemeinde. Liebe Geschwister, wenn wir wissen wollen, wie alles angefangen hat, wenn wir nach dem Ursprung mancher Dinge fragen, wo kommt die Familie her? Wo kommt die Ehe her? Wo kommt die Krankheit her? Wo kommt die Schuld her? Wo kommt die Sprache her? Und. Wenn wir also nach Ursprüngen fragen, welches Buch müssen wir dann aufschlagen in der Bibel? Dann müssen wir das erste Buch Mose aufschlagen, weil das erste Buch Mose ist das Buch der Ursprünge, das Buch der Anfänge. Und diese Anfangsfragen sind durchaus wichtig, die beeinflussen unser Leben, dass die Welt heute so ist, wie sie ist und wie wir denken, über die Welt denken, hängt mit den Ursprungsfragen zusammen. Und eine dieser Ursprungsfragen, eine dieser Anfangsfragen ist die wichtige Frage, wer oder was ist denn nun der Mensch? Wie wir über den Menschen denken, ist von ganz großer Bedeutung. Wir reflektieren das nicht immer, aber es hat für unseren Alltag große Auswirkungen, dass wir die Frage beantworten können, wer ist der Mensch, was ist der Mensch? Und genau darüber gibt uns das erste Buch Mose, das Buch der Anfänge, tatsächlich Antwort. Das erste Buch Mose ist also das Buch der Anfänge, auf Griechisch sagt man Genesis, das ist die Werdung. Und tatsächlich ist alles erklärt, wie es geworden ist. Und wir stellen fest, wenn wir das erste Buch Mose lesen, hat alles einen ereignishaften Anfang. Sich nicht entwickelt, sondern es ist meistens punktuell, dann und dann hat es angefangen und auf eine ganz bestimmte Weise. Und wir wollen uns heute mal mit der Frage beschäftigen, wer ist denn nun der Mensch? Wir sind nun alles Menschen, aber wer sind wir denn nun eigentlich? Und es gibt kein anderes Buch in der Weltliteratur, das uns darauf Antwort geben kann, als nur dieses eine Buch, die Bibel. Und da ist es das erste Buch Mose, das uns die Ursprungsfrage nach dem Menschen beantwortet. Und da lesen wir jetzt einmal miteinander die Verse in Kapitel 2, 1. Mose 2, die Verse 4 bis 17. Ich habe das mal so mitgebracht hier, damit ihr das auch an der Tafel oder an der Leinwand habt. 1. Mose 2, die Verse 4 bis 17, die Frage lautet, wer ist der Mensch? Und in Vers 4, es ist auch ein Sinnabschnitt, der da beginnt, heißt es, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Ihr werdet gleich sehen, warum ich jetzt den nächsten Vers und den sechsten Vers etwas eingerückt habe und dann den Vers 7 wieder nach links gerückt habe. Vers 5. Noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott, der Herr, hat es noch nicht auf die Erde regnen lassen. Klammer auf, wann hat es angefangen zu regnen oder wann ist sozusagen der Regenbogen das erste Mal sichtbar gewesen? Bei Noah, nach der Sintflut, Klammer zu. Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen. Und es gab keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Noch gab es ihn nicht, den Menschen. Vers 6, ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Jetzt der Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende oder eine lebendige Seele. Und ich möchte schon mal jetzt vorweggreifen, also wenn wir jetzt uns einen Scheinwerfer denken. Und der Scheinwerfer, wie so ein Spotlight, der richtet sich genau auf das Objekt, das jetzt im Mittelpunkt steht. Dann müssen wir sagen, das ist jetzt der Mensch. Und das ist der Sinn dieses Abschnittes, den wir heute lesen werden. Der Fokus liegt auf dem Menschen. Kleine Nebenbemerkung, das erste Kapitel im ersten Mosebuch, das erklärt die Schöpfung insgesamt, wie sie entstanden ist. Das zweite Kapitel erklärt mit dem Fokus, mit dem Scheinwerfer nochmal ganz runtergebrochen, wie genau ist denn jetzt der Mensch entstanden? Also da gibt es ein eigenes Kapitel, das nochmal rekapituliert, was ist denn jetzt mit dem Menschen? Also deswegen, der Scheinwerfer ist jetzt auf den Menschen. Und jetzt lesen wir weiter, der Scheinwerfer bleibt auf dem Menschen, weil es geht jetzt wirklich nur um den Menschen. Wer ist der Mensch? Vers 8, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Es kommt wieder ein kleiner Einrückungsabschnitt. Ihr werdet auch sehen, warum später. Und Gott der Herr, Vers 9, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, Vers 10, und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Das habe ich mal ein paar Verse weggelassen, weil das ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Und dann wird nochmal erklärt, wie diese Flüsse heißen, wo sie hinfließen und so weiter. Aber es bleibt dabei, es sind Flüsse, die also von diesem Ort ausgehen und die Bewässerungsfunktion haben. Machen wir also weiter bei Vers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Vers 16 und 17. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. So, das ist unser Bibeltext. Und ich bin sicher, wir kennen den alle schon sehr gut. Und trotzdem ist es nochmal wichtig, übrigens auch der Text, der heute in der Losung für den Predigttext vorgeschlagen ist, dass wir uns nochmal mit diesen grundlegenden Fragen beschäftigen. Und auch wenn wir es schon kennen, Wiederholung prägt ein. Das sind jetzt drei Fragen, die mindestens in diesem Text beantwortet werden. Die Überschrift lautet, wer ist der Mensch? Die erste Frage, die beantwortet wird, ist die Frage nach seiner Identität. Was macht ihn aus? Die zweite Frage, die beantwortet wird, ist die Frage nach dem Auftrag. Was hat denn der Mensch nun für eine Verantwortung? Und die dritte Frage ist die Frage nach der Beziehung, und zwar die Beziehung zu Gott. Diese drei Fragen werden in unserem Text beantwortet. So, nun haben wir gesagt, in Vers 7 wird der Scheinwerfer sozusagen auf den Menschen gerichtet. Alles, was vorher kommt, von Vers 4 bis Vers 6, das ist, sagen wir mal, so ein Prolog. Ein Prolog ist wie so eine Art Auftakt oder eine Ouvertüre. Ein Vorwort sozusagen. Es muss also erstmal klargestellt werden, in welchem Kontext wird jetzt die Erschaffung des Menschen beschrieben. Und der Prolog, der handelt von der Erschaffung des Himmels und der Erde. Und deswegen steht in Vers 4, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Es würden manche Leute am liebsten lesen, dies ist die Entwicklungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie sich entwickelt haben. Was steht da nicht? Oder manche würden vielleicht lesen, das ist ja eine fabelhafte, mythologische Darstellung, wie sich die Menschen das damals ausgedacht haben. Das steht da auch nicht. Im Hebräischen steht dafür das Wort Entstehungsgeschichte, das hebräische Wort Toledot. Und das ist in der Genesis, also im ersten Buch Mose, eigentlich immer so ein Gliederungselement. Da werden die einzelnen Abschnitte dann oder die Teile des ersten Buches Mose danach unterschieden. Bedeutet eigentlich, das ist sowas wie eine chronologische Geschichte von Abläufen. Meistens sind das familiäre Dinge, wo also Geschlechter folgen, also Jakob und Abraham und so weiter. Aber in diesem Fall ist das sozusagen die Geschichte, die chronologische Geschichte dieser Ereignisse, wo der Mensch gebildet wurde. Das ist also durchaus ein geschichtlicher Bericht. Und genauso will der Text verstanden werden. Genauso will er verstanden werden. Das ist also kein Mythos, sondern es ist eine Geschichte. Und diese Geschichte handelt davon, dass die Welt geschaffen wurde. Es ist also nicht entwickelt. Wie manche Leute glauben, ich habe euch mal so ein Bild hier mitgebracht, das machen wir gleich wieder weg, das ist sozusagen die gängige kosmologische Vorstellung, lassen wir mal weg, das kann man noch eine ganze Menge zu sagen. Die meisten Menschen glauben, der Kosmos hat sich innerhalb von 13,6 Milliarden Jahren entwickelt und die Erde seit etwa 3 bis 4 Milliarden Jahren und so lange ist auch das Leben unterwegs. Die Bibel sagt etwas anderes. An dem Tag, als Gott der Herr der Erde und Himmel machte. Jetzt kommt ein kleiner Einschub. Und da steht auch ein Gedankenstrich davor in Vers 5 und der endet mit Vers 6, das ist sozusagen die Klammer zu Ende. Noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde. Moment mal, wir haben doch gelesen in Kapitel 1, dass Gott sozusagen die Pflanzen geschaffen hat und die Bäume und so weiter, bevor der Mensch geschaffen wurde. Und hier steht, Moment, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde. Damit ist wohl etwas Besonderes gemeint. Also natürlich gab es schon Pflanzen vorher, aber es gab keine Kultivierung des der Landwirtschaft. Es musste ja angebaut werden. Das war auch übrigens der Auftrag des Menschen. Und es war das Kraut des Feldes noch nicht aufgesprost. Also es gab noch keine Landwirtschaft, sage ich mal. Es gab also keine Nahrungsmittel, die angebaut wurden, sondern es war alles sozusagen noch urtümlich naturbelassen, wie es die Schöpfung gebracht hat. Und da wird auch begründet, erstens, Gott hat es noch nicht regnen lassen. Offenbar, das ist jetzt so ein bisschen, wo ich auch selber noch frage, wie war das damals? Also irgendwie vor der Flut gab es irgendwie Dunst und die Pflanzen wurden befeuchtet von Dunst und vielleicht auch von der Feuchtigkeit des Erdbodens, vielleicht gab es unterirdische Vorkommen. Wie war das damals vor der Sintflut? Und dann wird gesagt, es gab noch keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Weil diese schaffende Hand, diese kultivierende Hand, die sollte der Mensch sein. Und das war auch sein Auftrag. Und die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen Vers 5, noch war das alles, die Erde noch gar nicht, sag mal, kultiviert worden, denn der Mensch war ja noch gar nicht da, der musste erst noch geschaffen werden. Ein Dunst aber stieg auf von der Erde und bewässerte die Oberfläche des Erdbodens. Das ist also der Prolog, die Erschaffung von Himmel und Erde ist ein punktuelles Ereignis, es hat keine Milliarden von Jahren gedauert, sondern Gott, der Herr, hat das an einem Tag geschaffen. Übrigens, kleine Nebenbemerkung, wenn Gott etwas schafft, dann braucht er dazu prinzipiell 0,0 Millisekunden, also ohne Zeitverbrauch im Prinzip. Wenn Jesus den Sturm stillt, dann sagt er einfach, der schweig und dann passiert das sofort. Und Lazarus brauchte auch nicht eine Woche, um aus dem Grab hervorzukommen, sondern das ging sofort. Wenn also Gott etwas spricht, dann geschieht das prinzipiell sofort. Gott hat also keine Mühe damit, er kann das sofort machen. So, und jetzt schauen wir mal uns die erste Frage an, das geht um den Vers 7 jetzt. Die Frage ist, wer ist denn nun der Mensch? Was macht ihn denn aus? Woraus besteht er denn nun? Ist er denn nun ein Geistwesen oder ein Leibeswesen oder beides? Das ist also der Vers 7 und den lesen wir nochmal im Detail. Vers 7 und jetzt kommt sozusagen der Scheinwerfer. Denkt euch das ruhig mal so, als ob der Geist Gottes will uns jetzt auf diesen Punkt hinweisen, der Mensch, auf den kommt es an. Das ist überhaupt der Grund, weshalb Gott die Schöpfung geschaffen hat. Letztlich sind wir sozusagen im Mittelpunkt seines Interesses. Und jetzt geht der Scheinwerfer also auf diesen Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige oder eine lebende Seele. Also, Gott bildete den Menschen. Können wir uns gut vorstellen, wir stellen uns jetzt also einen Bildhauer vor. Der Bildhauer entwirft ein Kunstwerk. Und so ist der Mensch, kann man wirklich sagen, ein Kunstwerk, ein Meisterstück der Schöpferhand Gottes. Es ist wirklich wunderbar gemacht. Und es wird hier tatsächlich nochmal so beschrieben, als ob Gott in einer menschlichen Sprache jetzt, also den Menschen jetzt wie ein Bildhauer oder wie ein Töpfer, auch ein gutes Beispiel, auch ein Gedanke, der dahinter steckt, also den Menschen bildet, wird geformt. Der Töpfer, der macht auch ein schönes Gefäß und er kann das alles gut und formt mit seinen Händen und am Ende kommt ein sehr schöner Krug heraus. Und so bildete Gott, der Herr, den Menschen. Wir sind also nicht entwickelt, wir sind nicht irgendwann mal die moderne Evolutionstheorie sagt ja, Mensch und Affen haben gemeinsame Vorfahren, wir sind also nicht aus der Amöbe entstanden, also es ist nicht so, aus der Amöbe wird Einstein, sondern es ist so, Gott hat den Menschen sofort geschaffen, in einem Akt. Also Gott, der Herr, bildete den Menschen. Jetzt ist die Frage, wie bildete Gott den Menschen? Und es steht hier tatsächlich aus Staub vom Erdboden. Zunächst einmal halten wir fest, der Mensch ist also nicht entwickelt worden oder evolutionär entstanden, obwohl das die meisten Menschen glauben. Ich glaube das nicht und es ist auch nicht mit der biblischen Berichterstattung konform, sondern der Mensch wurde geschaffen in einem Akt und dazu braucht Gott keine Zeit und schon gar nicht Jahrmillionen. So, aber jetzt die Frage, wie wurde der Mensch geschaffen? Zunächst einmal steht hier aus Staub vom Erdboden. Und später wird auch gesagt, der Mensch kehrt wieder zurück. Wenn wir sterben, dann zerfallen wir wieder in die Moleküle, aus denen wir schon mal gebildet worden sind. Und das ist sozusagen der Erdboden. Und die Landwirte werden das wissen, es gibt humushaltigen Erdboden, da sind viele Kohlenstoffmoleküle, Atome drin. Es gibt nitrathaltigen Erdboden, da sind Stickstoffatome drin. Und wenn wir jetzt die Mediziner fragen würden, dann bin ich kein Mediziner, aber so ein bisschen ganz vorsichtig gesprochen, die Zellen des Menschen bestehen zum großen Teil aus Protein, aus Eiweißen. Und da ist Kohlenstoff drin, da ist Stickstoff drin, da ist Sauerstoff drin. Das finden wir alles in einem guten gedüngten organischen Erdboden, also im Humusboden. Also aus diesem Erdboden formte Gott den Menschen. Das heißt also, der Mensch ist zunächst einmal Materie, etwas Stoffliches, etwas Leibliches. Der Mensch hat also einen Leib. Die Engel haben keinen Leib, zumindest nicht, wenn sie im Himmel sind. Der Mensch hat also einen Leib. Und zweitens steht hier, Gott, der Herr, hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. Und wenn wir jetzt fragen, der Atem des Lebens, ist das auch irgendwie etwas Materielles? Müssen wir sagen, nein. Das ist offensichtlich etwas Unsichtbares, etwas Immaterielles. Also der Hauch Gottes sozusagen. Und nur durch den Hauch Gottes, nur durch diesen Akt, dass Gott in die, das ist jetzt menschlich gesprochen, Nase und so weiter, aber nur durch diesen zweiten Akt Gottes, das wird der Mensch zu einer lebendigen Persönlichkeit. Die Menschen, die jetzt an die Evolutionstheorie glauben, die müssen sozusagen, ob sie wollen oder nicht, sie müssen die Seele des Menschen, den Geist, das, was man nicht sehen kann, müssen sie materialistisch erklären. Das ist äußerst schwierig, das verlangt schon einige akrobatische Gehirnzüge. Die Bibel macht es ganz einfach und das ist auch total plausibel. Der Mensch wird zu einer Person, in dem sozusagen der Klumpen, sage ich mal etwas despektierlich, die Materie, die wird jetzt von Gott eingehaucht und durch diesen zweiten Akt wird der Mensch also zu einer lebendigen Seele und damit können wir auch sagen eine Persönlichkeit. Ein Mensch, eine Person besteht aus Leib und aus Geist. So. Also eine ganz einfache Erkenntnis, der Mensch ist als Person immer zweierlei, Leib und Geist. Und kann man sich darüber streiten, ist das Unsichtbare jetzt nochmal zu trennen in Geist und Seele und so weiter. Das ist eine theologische Frage und auch eine biblische Frage, das lassen wir mal weg. Aber wir halten fest, es gibt etwas Materielles und etwas Immaterielles. Es gibt den Leib und den Geist. Und davon leiten sich jetzt viele Dinge ab. Zum Beispiel, Gott geht es immer um den ganzen Menschen. Es wäre zum Beispiel, es gab in der Kirchengeschichte auch Phasen, wo man mehr so die Askese lebte, so eine Art Leibesfeindlichkeit. Das ist unbiblisch. Paulus muss sich dagegen verwehren und sagen, wie könnt ihr es wagen zu sagen, also du darfst nicht heiraten, weil der Leib ist ja böse und die Sexualität ist auch böse und du darfst diese jene Speisen nicht essen. Das ist alles etwas, hat etwas mit Leibesfeindlichkeit zu tun und dagegen muss sich Paulus verwehren und sagt, das ist unbiblisch. Das hängt damit zusammen, back to the roots, zu den Anfängen, der Mensch ist einfach Leib, es ist Gott geschaffen, von Gott gewollt und deswegen müssen wir uns auch kümmern um das leibliche Ergehen. Aber der Mensch ist mehr als der Leib, er ist eben auch Geist und Seele und deswegen gibt es die Seelsorge zum Beispiel. Deswegen kümmern wir uns das Innere des Menschen und das Evangelium richtet sich an die Hoffnung des Menschen. Also wir lernen jetzt Identität des Menschen ist also einmal, er ist von Gott geschaffen. Das ist eine fundamentale Aussage, davon leitet sich die Sinnfrage ab. Wenn wir denken, wir werden entwickelt und niemand würde sich im Universum für uns interessieren. Das wäre so trist und so traurig. Aber weil wir von Gott geschaffen sind und weil der Scheinwerfer Gottes auf uns ruht, gibt es viel Hoffnung. Das ist eine fundamentale Aussage. Und wir müssen festhalten, der Mensch ist immer Leib und Geist oder immer Persönlichkeit aus zwei Dingen, materiell und immateriell. Und wir müssen uns auch immer um beides kümmern. Es macht keinen Sinn zu sagen, der Leib ist schlecht, also gar nicht, auch kein Sport treiben und nicht zum Arzt gehen, weil der Leib ist sowieso böse. Es hat solche Entwicklungen gegeben, aber die sind unbiblisch. Und er ist eben auch Geist. Wir sind nicht nur Materie, wir sind eben auch Geist. haben also eine Seele und ein Inneres, an das wir, um das wir uns kümmern müssen. Wir müssen uns um beides kümmern. Da haben wir also schon mal die erste Frage, ein Stückchen angeschnitten, die Frage nach der Identität des Menschen. Dann die zweite Frage, was ist denn nun sein Auftrag? Warum sind wir denn nun hier? Und was bitteschön sollen wir denn in diesem Garten, von dem wir gelesen haben, denn tun? Und das beantworten die Verse 8 bis 15. Wer ist der Mensch? Frage 2, was ist denn nun sein Auftrag? Und zunächst einmal steht in Vers 8, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, Eden ist irgendwie eine geografische Bezeichnung für ein Land oder einen Abschnitt, das müsste irgendwie östlich von Palästina gelegen haben. Und dort in dieser Region, in diesem Bezirk, da pflanzte Gott einen Garten und er setzte den Menschen dorthin, den er gebaut hatte. Und dieser Garten wird jetzt etwas näher beschrieben in Vers 9. Also, der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen. Begehrenswert anzusehen. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine Frau sich sehr über Blumen freut. Ich habe da nicht so viel das Auge, aber sie freut sich riesig, wenn sie einen Blumenstrauß bekommt, weil das einfach schön aussieht. Und so sind hier auch diese Bäume und die Pflanzen. Das ist hier eine künstlerische Idee, wie man das darstellen kann. Die sind einfach für das Auge schön anzusehen. Also der Garten Eden war schon mal optisch sehr, sehr schön. War kein verwilderter Vorgarten oder Schrebergarten, sondern der war sehr, sehr schön. Und gut zur Nahrung, also essen konnte man da auch, und zwar gut essen. Und es gab den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das hat dann für später noch Bedeutung, für das Kapitel 3, den Sündenfall. Und es ging ein Strom aus von Eden, den Garten zu bewässern. Es war also, weil es ja noch den Regen nicht gab, war also alles über Bewässerung. Also offenbar musste der Mensch, vielleicht musste er auch irgendwie Kanäle legen und so, damit alles schön das Wasser verteilt wurde. So, jetzt setzt also Gott den Menschen in diesen Garten. Das heißt also, erst einmal hat der Mensch einen Wohnort. Und dieser Wohnort ist ein Garten. Wenn wir unseren Kindern, wir wollen es unseren Kindern schön machen, also richten wir ein Kinderzimmer ein, sagen, ach guck mal hier, das ist eine Schaukel oder so ein Schaukelpferd und da kommt noch so eine Wippe und so und dann alles mögliche Spielzeug, weil die Kinder sollen das schön haben. Eltern sollen Schätze sammeln für die Kinder. Gott hat den Menschen, und da merkt man schon, dass Gott zu dem Menschen eine besondere Beziehung hat, nur für den Menschen hat er also ein wunderbares Wohnzimmer eingerichtet, einen Garten. Da merkt man etwas von der Liebe Gottes. Gott hat den Menschen lieb und das ist Ausdruck seiner Liebe, dass er sich um die Art, wie der Mensch wohnt, kümmert. Also der Wohnort ist ein Garten. Übrigens ist auch die Urkatastrophe, der Super-GAU, nicht in einem Stressumfeld entstanden, sondern in einem Garten. Als Jesus versucht wurde in der Wüste, war das eine Stresssituation. Lauter Schlangen und Skorpione und Dürre und Wüste. Als der Mensch versucht wurde, war das ein wunderbarer Garten. Da gab es überhaupt keine Probleme, keine Not. Also der Mensch hat erstmal einen Wohnort und dieser Wohnort ist eben dieser Garten. So, und jetzt steht in Vers 15, also ich gehe nochmal einen zurück, also in Vers 8 steht, Gott pflanzte den Garten und setzte den Menschen dorthin. In Vers 9 und 10 und 11 und 12 und 13 wird nochmal erklärt, wie dieser Garten aufgebaut war und dass er wunderbar war und wirklich jeden Anspruch erfüllte. Und jetzt kommt der Vers 15, es wird der Faden aufgenommen und wird nochmal gesagt, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten. Also schaut nochmal zurück. Also Vers 8, Gott setzte den Menschen in den Garten, also erst wird der Garten hergerichtet, das wird am sechsten Schöpfungstag gewesen sein und dann in Vers 15 wird nochmal gesagt, und jetzt nimmt Gott den Menschen und weist ihm sein Zuhause zu, da gehörst du jetzt hin, das ist deine Adresse, dein Zuhause. Und es heißt jetzt aber weiter, die Frage lautet ja, was ist denn nun der Auftrag des Menschen? Er sollte sich dort wohlfühlen, ja, aber er sollte noch mehr. Nämlich setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und liebe Geschwister, glaubt mir das, also Ich bin davon überzeugt, die erste Erwähnung in der Bibel, das sind sozusagen die Fundamente. Das wird sich niemals ändern. Als Jesus gefragt wurde von den Pharisäern, wie ist es denn mit der Scheidung? Und Mose hat uns geboten, einen Scheidebrief zu. Dann hat Jesus gesagt, und wie war das am Anfang? War das auch so? Nein. Weil was am Anfang steht, das sind die Grundsätze, das sind die Fundamente, die bleiben auch. So, nun steht hier also, der Mensch hat also jetzt einen Auftrag. Eigentlich hat er zwei Aufträge. Der erste Auftrag lautet, den Garten zu bebauen. Der zweite, den Garten zu bewahren. So, wenn der Mensch den Garten bebaut, dann wird er also irgendwie Landwirtschaft treiben, sagen wir mal. Er wird sich den Garten nutzbar machen. Das soll er auch. Das ist Gott gewollt. Wenn wir also das Feld bestellen, dann ist das von Gott gewollt. Wir sollen die Schöpfung nutzen. Wir müssen also in gewisser Weise eingreifen. Wir müssen sie verändern. Wir müssen irgendwo pflügen und vielleicht müssen wir auch mal ein paar Sträucher entfernen, um das Feld anzulegen. Und wir müssen mit dem Trecker darüber fahren und der Trecker muss auch Benzin tanken oder so weiter. Das muss alles sein. Aber jede Verantwortung oder jede Nutzung hat auch Verantwortung. Und die Verantwortung liegt darin, du darfst den Garten nicht kaputt machen. Du sollst ihn bewahren. Das heißt also, es gibt eine zweite Aufgabe, ein zweiter Auftrag. Achte darauf, dass das, was du machst, nicht dazu führt, dass der Garten kaputt geht, dass er zerstört wird. Das kann man jetzt auch so sagen. Der Auftrag Gottes an den Menschen bezüglich der Schöpfung ist in zwei Richtungen. Also der Mensch ist die Krone der Schöpfung, er ist sozusagen von Gott eingesetzt über die Erde, das war jetzt der Garten jetzt, aber im Prinzip über die Erde zu herrschen. Aber nicht in dem Sinne zu herrschen, in dem alles zerstört wird, sondern in dem alles genutzt wird und erhalten bleibt. Das war also jetzt ein zweifacher Auftrag. Der erste Auftrag war die Nutzbarmachung der Erde. Und so kann man sagen, dass jede Kultur und jede Kultivierung von Land, jede Technik ist letztlich, also prinzipiell ist, wenn der Mensch technische Erfindungen macht und wenn er Landwirtschaft betreibt und wenn er Ackerbau und Viehzucht betreibt und Obstgärten anbaut, ist alles Erfüllung dieses einen Auftrags, mach das dir zunutze. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber den Auftrag, die Erde zu erhalten, die Schöpfung zu erhalten. Natürlich kann man, jeder Eingriff ist logisch, jeder Eingriff ist immer auch eine, zerstört auch immer ein bisschen was. Wenn ich eine Straße baue, die Käfer, die da lang gekrabbelt sind, naja, es sind Eingriffe. Und wenn wir Landwirtschaft dort betreiben und wenn wir Insektizide benutzen und Pestizide, das hat alles Folgen. Dann müssen wir also darauf achten, was passiert damit. Nun haben wir glücklicherweise einen Kopf, einen Verstand und wir können über die Folgen unseres Handelns nachdenken. Und das ist der zweite Auftrag. Du sollst ihn bewahren. Und ich glaube, das bleibt dabei. Auch wenn wir in einer gefallenen Welt leben, dieser Auftrag Gottes bleibt, du sollst die Erde bebauen und du sollst sie bewahren. Bewahren. In dem Sinne ist der Auftrag des Menschen zum Beispiel Umweltschutz. Als christliche Gemeinde können wir nicht gegen Umweltschutz sein, weil das der Auftrag ist, die Schöpfung zu bewahren. Artenschutz, auch ein Auftrag. Es kann uns nicht egal sein, wenn die Tiere alle aussterben. So. Ich will damit nicht sagen, dass wir als Gemeinde jetzt alle Umweltschützer werden müssen und in den NABU eintreten müssen oder in den Bund und so weiter. Wir haben als Gemeinde andere primäre Aufgaben, Evangelisation, Mission, das macht niemand außer uns. Aber grundsätzlich der Auftrag Gottes an seine Schöpfung, an die Menschheit ist, erhaltet die Schöpfung. Umweltschutz, Artenschutz, auch Klimaschutz gehört dazu. Das ist übrigens eine der Dinge, die man durch konsequentes Handeln tatsächlich beeinflussen kann. Man kann die Erderwärmung aufhalten. All das gehört zu dem Auftrag, die Erde, die Schöpfung zu bewahren. So, das war die zweite Frage. Jetzt kommt die dritte Frage. Wie sieht es jetzt aus mit der Beziehung? Wer ist der Mensch? Der Mensch ist offensichtlich zu Beziehungen veranlagt. Und zwar zu einer Beziehung in einer ganz besonderen Weise, die kein anderes Geschöpf hat außer ihm. Nehmen wir es gleich vorweg, es ist die Beziehung zu seinem Schöpfer. Kein Lebewesen hat diese Qualität, eine Beziehung zu seinem Schöpfer zu haben, wie nur der Mensch. Und das sagen uns die Verse 16 bis 17. Also, die Frage lautet, welches ist seine Beziehung oder seine Beziehungsfähigkeit, die des Menschen? Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach. Übrigens, zunächst einmal stellen wir fest, so ganz beiläufig, aber wichtig, wo kommt die Sprache eigentlich her? Gott sprach zu dem Menschen. Wo kommt die Sprache eigentlich her? Und die einzige Antwort, die wir geben können und müssen, ist, die Sprache ist von Gott mit der Schöpfung am selben Tag, wo der Mensch geschaffen wurde, ist die Sprache hier mitgegeben worden. Wer an die Evolutionstheorie glaubt, an die Abstammungstheorie, der muss es irgendwie auf höchst spekulative Weise erklären. Da gibt es also Ideen, die sagen, ja, also der Mensch hat zunächst irgendwelche Laute nachgemacht, zum Beispiel Klick und Klack oder Aua, und wenn es geklirrt hat, dann hat er Klirren gesagt, und wenn die Katze miaut hat, hat er Miau gesagt und so. Und also daraus habe sich dann sozusagen lautmalerisch die Sprache entwickelt. Das ist höchst spekulativ und auch nicht sehr schlüssig. Hier steht, Gott gebot dem Menschen und sprach, und das bedeutet, der Mensch konnte das verstehen. Er brauchte keine Millionen von Jahren, das zu lernen, er brauchte auch nicht Tausende von Jahren, das zu lernen, sondern in dem Moment, wo er geschaffen wurde, an demselben Tag, konnte der Mensch Gott verstehen. Die Sprache kommt also von der Schöpfung her, vom Anfang. Nun sagt Gott, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Also, zunächst einmal steht ein Gebot, du darfst. Also, es gab ein riesiges Areal von unendlich vielen Möglichkeiten und Bäume ohne Ende und Lieblichkeiten und Wonne und Schönheit und ach, was gab es da alles. Und Gott sagt, du darfst von jedem Baum. Nur von einem nicht. Der Teufel, die Schlange, hat das später umgedreht. Die hat Gott gesagt, ihr dürft nicht von jedem Baum essen. Also Gott hat erstmal ein Gebot gestellt, eine Erlaubnis an erster Stelle, und dann kam die Einschränkung. Der Teufel hat es umgedreht, hat gesagt, Gott hat dir das Wichtigste verboten. Also Gott hat erstmal Verbote erlassen. Nein, Gott hat erstmal Gebote erlassen, die uns helfen, die uns alle Freiheiten geben. Du darfst. Aber, Vers 17, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Es gab also ein Stoppzeichen. Ein einziger Baum, der war tabu. Das war ein Stoppzeichen. Also, wollen wir erstmal die erste Aussage ableiten. Der Mensch ist offensichtlich geschaffen zur Beziehung mit Gott oder zur Gemeinschaft mit Gott. Denn diese Ebene der Kommunikation, das funktioniert in keinem Tier. Also wir hatten früher mal einen Hund, Aisha. Und Aisha, wir mussten Aisha davon überzeugen, dass Aisha nicht auf den Sitzen, auf den Sesseln, am Sofa sein durfte. Das hat einige Zeit gedauert. Aber am Ende hatte Aisha verstanden, dass Aisha da nicht drauf gehört. Wir hatten einige Meinungsverschiedenheiten, aber das wurde dann am Ende geklärt. Aber Aisha hätte nicht verstanden, wenn ich gesagt hätte, also das Sofa mit dem blauen Samtbezug, das darfst du nicht. Das versteht der Hund nicht. Der Hund kann auch gehorchen, aber der Hund versteht das nicht. Aber Gott sagt, du darfst von allen Bäumen essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, der Mensch hat das verstanden. Da gibt es einen besonderen Baum, und dieser hat die Eigenschaft Erkenntnis von Gut und Böse und so weiter. Kein Tier kann das verstehen. Das ist völlig sinnlos, mit dem Tier so zu sprechen. Also hier ist schon mal eine Beziehungsebene, die kommt durch die Sprache zustande. Und dann wird auch deutlich, der Mensch versteht irgendwie, an dem Tag, wo du davon isst, hast es eine Konsequenz. Du musst sterben. Also wenn ich Aisha sagen würde, Aisha, wenn du unser Hund, der war wirklich ein bisschen eigensinnig und so, und wenn du das Sofa mit dem blauen Samtbezug, dann bekommst du 3 Tage lang kein Hundefutter. Völlig sinnlos, das versteht Aisha nicht. Der Hund kann gehorchen, der Mensch kann verstehen. Der Mensch kann verstehen. Und das ist Ausdruck der Beziehungsfähigkeit mit Gott. Also wir sind geschaffen worden, um mit unserem Schöpfer Gemeinschaft zu haben. Das ist ganz klare Aussage von diesem Text. Jede Gemeinschaft, und diese Gemeinschaft ist jetzt auf Liebe gegründet, auf Vertrauen gegründet. Also Gott, stellt euch vor, ihr habt einen wunderschönen Garten, ihr seid der Fürst von Monaco und ihr habt einen wunderschönen Garten mit Springbrunnen und lauter Blumen und so weiter, unheimlich wertvoll, und jetzt habt ihr einen Freund und ihr sagt, bitteschön, du darfst das nutzen. Nur eins hätte ich gerne, dass du dieses Pavillon bitte nicht, aber alles andere darfst du nutzen. Du kannst dich da wohlfühlen, ich schenke dir das oder ich überlasse dir das. Dann würden wir sagen, das ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis. Ein Vertrauensbeweis. Und so ist auch diese Beziehung Gottes zu uns Menschen letztlich eine Vertrauensbeziehung. Gott hat dem Menschen etwas anvertraut. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Der Mensch hat das nicht geschaffen, er durfte es nutzen. Und das ist eine Liebesbeziehung, also eine Beziehung, die auf Liebe und Vertrauen begründet ist. Aber jede Beziehung hat auch, sagen wir mal, einen Testfall oder eine Grenze. Es gab auch damals eine Grenze. Es gab nämlich das Stoppzeichen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Also Liebe braucht auch Grenzen. Sozusagen hat Gott, wenn man so will, ich sage mal etwas salopp, getestet, ob der Mensch ihm wirklich vertraut. Und wenn er vertraut, dann kann er auch gehorchen. Und dieses Vertrauen ist anders als das Gehorchen des Hundes, der einfach sich hinsetzt, weil der Herr sagt, das Herrchen sagt, setz dich. Das ist ein Vertrauen, wo wir merken, das ist ein Gehorsam, der ist auf Vertrauen gegründet. Fundamental anders als die Beziehung zum Tier oder die Ordnung zum Tier hin. Es hat also die Liebe Gottes oder diese Beziehung hat Grenzen. Und genau an dieser Grenze scheitert der Mensch. Das werden wir dann später lesen, nicht heute, aber in einem späteren Text, der dann kommt, also Vers Kapitel 3. Dann merken wir, dass genau dieser eine Punkt, dieses Vertrauen wurde missachtet und der Sündenfall ist letztlich eine Missachtung der Liebe Gottes, eine Missachtung der Wahrhaftigkeit Gottes. Ja, aber wir merken, dass der Mensch sozusagen zur Beziehung, zur Gemeinschaft mit Gott angelegt ist. Und wenn wir jetzt nochmal alles zusammenfassen, so. Wer ist jetzt der Mensch? Kein anderes Buch der Weltgeschichte kann uns Antwort geben als nur das eine Buch, die Bibel. Und da ist es das erste Buch Mose, das Buch der Anfänge, sagt uns über die Identität des Menschen, dass er erstens geschaffen ist, nicht entwickelt, sondern von Gott geschaffen. Er ist sowohl Leib als auch Geist. Er ist also eine Persönlichkeit mit zwei Fakultäten oder mit zwei Abteilungen. Jede Person ist also immer Leib und Geist und daran muss sich auch alle Bemühungen um den Menschen richten, ganzheitlich kann man auch sagen. Sein Auftrag ist erstens im Garten Eden, das ist sein Wohnort, er soll die Schöpfung nutzbar machen. Das ist also bis heute noch, jede technische Bemühung ist für mich eine Erfüllung dieses Auftrags in der Schöpfung, aber er soll auch die Folgen seines Handelns überdenken und die Schöpfung bewahren, dass sie erhalten bleibt und nicht zerstört wird. Und die Gefahr besteht tatsächlich. Wir müssen nur in die Medien gucken, Waldbrände in den USA und auch in anderen Ländern und die wissenschaftlichen Berechnungen zeigen, wenn wir die Klimagase ungebremst weiter erzeugen würden, dann würde es, habe ich gestern gelesen, da gibt es eine Studie, dann würden in den 50 Jahren des 21. Jahrhunderts würde es 14 Doppeljahre von Dürre geben, wo es in den letzten 250 Jahren nur eines gegeben hat, nämlich 2018, 2019. Zwei Jahre mit Dürre hintereinander. Und Dürre bedeutet Trockenheit bedeutet Wasserarmut, Brände, also Waldbrände breiten sich weiter aus. Also das ist alles eine Sache mit Folgen. Und deswegen sollen wir die Schöpfung erhalten. Und die dritte Frage war die Frage nach seiner Beziehung. Erstens, der Mensch ist geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Später dann im Text der Bibel und diese Gemeinschaft ist auf Liebe gegründet und diese Liebe braucht Grenzen und deswegen gab es sozusagen einen Testfall im Garten Eden. Ein Baum, der war nicht zu berühren, der sollte nicht genommen werden. Daran wollte Gott also erkennen, ob der Mensch ihm vertraut oder ob er seine Liebe und seine Autorität missachtet. So, das also alles nochmal für viele von uns Wiederholung oder nochmal Vertiefung. Alles zu der Frage, wer ist der Mensch? Wo kommen wir her? Eine der zentralen Ursprungsfragen. Niemand anders weiß es besser als der, der uns gemacht hat. Und der hat uns das alles schon mal schön erklärt, nochmal mit einem eigenen Kapitel in der Bibel, Kapitel 2, 1. Mose, dass wir da nochmal drüber nachdenken und dass wir diese Grundlagen nicht vergessen. Soweit also Gottes Wort für heute. Und ich mache hier mal Schluss.